Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lass mal.
Politik und
Gesellschaft
von und für Jugendliche.
Ich bin Max.
Ich bin Julian.
Ich bin Anouk und Sie sind?
Mein Name ist Susanne Schulz, seit 10 Jahren, glaube ich, jetzt Lehrerin in der Gemeinschaftsschule Nofelden-Türkismühle und habe den Digitalisierungsprozess dort mit vorangebracht und bin jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, auch Koordinatorin für Digitalisierung.
Und damit haben Sie auch direkt das Thema der heutigen Folge benannt. Digitalisierung, darüber wollen wir heute sprechen.
Nicht nur durch die Pandemie hat das Thema der Digitalisierung natürlich an Bedeutung gewonnen und auch an Dringlichkeit vor allem. Wie sieht es denn aktuell aus im Saarland? Geht es mit der Digitalisierung voran?
Ja, es geht tatsächlich voran. Es wäre eine Lüge, etwas anderes zu behaupten. Durch den Digitalpakt, der im Saarland auch komplett abgerufen worden ist, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, gibt es eine Komplettausstattung der Schule mit Endgeräten. Das gibt es in keinem anderen Bundesland tatsächlich. Und dadurch muss man in der Schule ja auch digital arbeiten. Also die Geräte sind da und man ist gezwungen, was vielleicht auch ganz gut ist, in die Digitalisierung einzusteigen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dieser Digitalpakt im Saarland, bei denen die Mittel, das waren 67 Millionen Euro im Saarland, die zur Verfügung standen, auch schon abgerufen wurden. Reicht das?
Das war ein sehr guter Einstieg und für den Einstieg hat das auch super gereicht. Die Schulen sind richtig gut ausgestattet worden. Also das merkt man auch, wenn man in andere Bundesländer geht und sich das dort mal anschaut. Man meckert zwar immer, wenn man hier in der Schule ist und dann irgendwas nicht funktioniert, aber wenn man dann im anderen Bundesland doch mal in der Schule steht, die jetzt nicht gerade super ausgestattet ist, weil sie im reichen Landkreis liegt oder so, ist das Saarland ganz weit vorne im Durchschnitt. Das ist aktuell total gut. Das Problem ist nur, wir haben jetzt diese Ausstattung und die Geräte haben ja keine unendliche Lebensdauer. Das heißt, was passiert, wenn diese Geräte alt werden und ausfallen? Die Akkus werden ziemlich schnell ausfallen bei den Laptops und iPads. Das ist ja das, was man so kennt. Wie geht's dann weiter?
Sie sagten jetzt, das Saarland ist im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr, sehr gut aufgestellt. Aber kann es dann sein, dass unsere Standards vielleicht auch einfach Stand jetzt, was Digitalisierung angeht, zu niedrig sind? Ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel aus unserer Schule. Wir kommen in die Schule morgens, wollen uns, was weiß ich, einen Lehrfilm angucken und dann klappt das WLAN im ganzen Schulgebäude nicht. Sind dann unsere Standards vielleicht einfach nicht ausreichend für das, was wir unter Digitalisierung verstehen wollen?
Also das mit dem WLAN ist örtlich tatsächlich noch ein Problem und das WLAN wurde ja größtenteils auch nicht durch den Digitalpakt bezahlt, sondern die Endgeräte wurden angeschafft. Das WLAN wurde dann wieder über andere Gelder bezahlt und diese Sache ist dann, das war ein bisschen schwieriger, weil die Unternehmen auch mit der Ausstattung zum Teil nicht nachgekommen sind. Also einige Schulen sind da top ausgestattet. In Türkismühle hatten wir da wirklich Glück. Da musste aber auch die Ausstattung erfolgen, weil wir in der letzten Ecke des Saarlandes sind, wenn man das mal so sagen darf. Und bei uns funktionieren halt auch gar keine Handys oder so. Also das heißt, unsere Schule ist einfach komplett tot, wenn wir kein WLAN hätten. Und deswegen war das eine Schule, wo es besonders vorangetrieben worden ist. Während die Schulen im Stadtverband Saarbrücken oder Schulen, wo schon WLAN war, war man da vielleicht nicht so ganz so stark dahinter. Aber aktuell läuft das im ganzen Saarland. Also ich glaube, es gibt keine Schule, die nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Schule gibt, die nicht ans Glasfasernetz angeschlossen werden soll mit einem eigenen Glasfaseranschluss für die Schule. Weil das ist auch das Einzige, wie es funktionieren kann mit der Vielzahl von Geräten.
Wir haben es eben angesprochen, es gab insgesamt in diesem Digitalisierungsfonds 67 Millionen Euro im Saarland. Davon kamen 7 Millionen vom Bund und jetzt haben Sie gesagt, es braucht mehr Geld auch in Zukunft. Erwarten Sie da auch mehr vom Bund in Zukunft?
Ich hoffe das natürlich, weil sonst hängt man jetzt in der Luft. Also es geht gerade gut voran. Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich auf die Digitalisierung eingelassen, weil sie mussten oder weil sie wollten. Also es waren auch viele mit Feuereifer dabei und haben sich ganz tolle neue Unterrichtsprojekte überlegt und Ähnliches. Aber wenn das jetzt alles wieder eingestampft wird, nur weil keine neuen Geräte beschafft werden, wäre das einfach schade. Also dann war das umsonst.
Sie haben Ihre Kollegen angesprochen und jetzt, um das ein bisschen allgemeiner zu sehen, braucht es vielleicht auch mehr Bildungsmöglichkeiten für Lehrer auch, damit die Kompetenzen eben auch im digitalen Bereich dort für Lehrer vertieft werden?
Also es gibt zahlreiche Fortbildungen tatsächlich, aber momentan ist an den Schulen so viel zu tun und man hört ja auch immer vom Lehrermangel und es gibt noch andere Probleme als nur die Digitalisierung, sodass viele Kolleginnen und Kollegen einfach gar keine Kapazitäten mehr haben, sich mit der Digitalisierung auch intensiv auseinanderzusetzen. Was halt funktioniert, sind die Schulen, an denen es engagierte Einzelpersonen gibt, die dann vor Ort die Kollegen fortbilden. Also wenn man, es werden viele Fortbildungen angeboten, aber wenn man dazu jetzt, keine Ahnung, von St. Wendel nach Saarbrücken fahren muss, noch an einem Abend, dann macht das keiner mehr, weil er einfach dann noch Arbeiten korrigiert oder keine Zeit dafür hat. Während wenn engagierte Kollegen vor Ort sind, die sagen, nach dem Unterricht mache ich jetzt noch eine Stunde Fortbildung mit euch, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut, aber das hängt tatsächlich von Einzelpersonen dann ab, obwohl die Angebote da sind. Also das muss man schon sagen.
Höre ich da sowas raus wie gut gemeint ist nicht immer gut gemacht?
Ja, das ist halt eine Riesenherausforderung, die man, glaube ich, auch im Saarland ein bisschen unterschätzt hat, weil man so ein Großprojekt in Angriff genommen hat. Also unsere Schule war jetzt zum Beispiel auch ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das war eine Kooperation für Fortbildung aller Bundesländer, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist. Und waren das aber immer einzelne Leuchtturmschulen, die super Digitalisierung vor Ort hatten in den anderen Bundesländern und dann irgendwelche Vorschläge gemacht haben, die aber für das Saarland überhaupt nicht praktikabel waren. Weil das Saarland eben als Großprojekt gestartet ist. Also sie hatten Vorschläge, die für eine Schule als Lösung durchaus sinnvoll waren, die man aber nicht auf alle Schulen übertragen konnte. Und es war unheimlich schwer, bei diesen Gesprächen mit den anderen Bundesländern zu erklären, dass wir diese Lösung nicht haben können, weil wir eben alle Schulen versuchen, einheitlich auszustatten oder einheitliche Fortbildung anzubieten, also so, dass es überall ähnlich ist. Und dieser Unterschied ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht klar, was es bedeutet. Und das war, glaube ich, auch im Saarland vielen nicht klar, als es gestartet ist, was es bedeutet. Wir statten alle Schulen gleichzeitig aus und es gibt keine schuleigenen Lösungen mehr. Das war total gut, weil dadurch ist alles zustande gekommen. Wir haben alle Materialien, wir haben die Geräte. Aber es ist eine Organisation, die man, glaube ich, zum Teil einfach unterschätzt hat.
Es geht natürlich aber auch um die Einheitlichkeit. Jetzt erstmal auf Bezug, bezogen auf das Saarland, geht es darum, dass in vielen Schulen eigentlich auch gleiche Standards gelten sollten. Wir haben da auch Zahlen zu Deutschland vorliegen und da wird gesagt, dass 33% der deutschen Schulen sogenannte digitale Nachzügler wären. Wie ist das im Saarland? Gibt es da regionale Unterschiede oder ist es doch schon eher einheitlicher?
Also natürlich gibt es regionale Unterschiede, weil die Landkreise eben die Ausstattung dann vorantreiben. Das hat man ja gesehen bei euch im Stadtverband Saarbrücken, war jetzt zum Beispiel eine Stelle, also gibt es auch andere Stellen, wo es WLAN noch nicht funktioniert. Der Landkreis St. Wendel war mit dem WLAN verhältnismäßig früh dran. Das heißt, dort sind bis jetzt, soweit ich weiß, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, aber dort sind bis jetzt alle Schulen mit Glasfaser ausgestattet. Die sind halt soweit. Die anderen werden aber alle nachziehen. Also das ist jetzt nichts, was besonders ist, aber es gibt schon die regionalen Unterschiede, je nachdem, wie die Landkreise aufgestellt sind und wie früh die damit angefangen haben.
Und wie sieht's aus mit der Umweltbilanz? Also kann man sagen, dass die ganze Digitalisierung eigentlich wirklich besser ist für die Umwelt, als wenn wir jetzt zum Beispiel Papier weiter benutzen?
Es kommt wie immer darauf an, wie es gemacht ist. Also natürlich müssen ja auch die Geräte geladen werden. Es kommt darauf an, wie man die lädt. Meistens kann man die dann auch nicht in den Schulen laden. Wenn die Geräte wirklich alle 5 Jahre ausgetauscht werden, ist schon fraglich, also sagen wir mal, die werden alle 5 Jahre ausgetauscht, ist schon fraglich, ob das eine bessere Umweltbilanz ist, als wenn man so und so viel Papier benutzt. Da muss man das schon wirklich reflektieren. Also es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, die Geräte entsprechend zu recyceln. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man das auch nochmal groß aufstellt. Also natürlich auf den ersten Blick, kurzfristig sieht das gut aus. Wir haben kein Papier mehr, wir haben keine Bücher mehr, aber es sind ja noch so viele andere Aspekte, die da dranhängen. Der Strom und die Geräte, wenn sie alt sind eben, was machen wir damit, ne?
Ändern wir mal ein bisschen den Blickpunkt und kommen zur Lernleistung der Schüler. Also vor kurzem kam ja in Deutschland die PISA-Studie raus. Ist jetzt die Frage, in den letzten 3 Jahren wurde natürlich die Digitalisierung, die ging unfassbar schnell. Also in unserer Schule von jetzt auf morgen hat jeder plötzlich einen Computer gekriegt. Das WLAN wurde mehr oder weniger gut eingerichtet. Die Online-Schule Saarland kam ziemlich schnell, ziemlich plötzlich auch mehr oder weniger gut. Kann es sein, dass diese viel zu schnelle oder sagen wir mal schnelle Digitalisierung, ich will jetzt nicht sagen, dass sie zu schnell ist, dass das auch mit den Lernergebnissen der Schülern in der PISA-Studie zusammenhängt?
So direkt kann ich das natürlich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was bei der PISA-Studie untersucht worden ist. Aber insgesamt gibt es im schulischen Alltag einfach sehr viele Veränderungen, die sehr schnell gehen. Und für die Schulen selbst fehlt so ein bisschen die Zeit, dann auch Konzepte aufzustellen, die dann funktionieren in diesen neuen Clustern, die man hat. Also man hat viele Flüchtlinge, man hat ganz unterschiedliche Kinder, die in der Corona-Zeit zum Beispiel auch von zu Hause gar nichts mitgekriegt haben. Also die Unterschiede, gerade an Gemeinschaftsschulen merkt man das, dass die Unterschiede zwischen den Kindern auch größer geworden sind. Also es gibt Kinder, die daheim sehr viel Unterstützung zum Lernen hatten und die dann viel besser sind jetzt, als sie jemals vorher waren. Aber es gibt auch Kinder, die gar keine Unterstützung hatten. Und auch das merkt man. Also das sind Herausforderungen und die treffen dann noch gleichzeitig auf die Digitalisierung. Die Digitalisierung kann da natürlich helfen, weil sie ermöglicht, sehr individualisiert zu lernen. Aber dafür müssen die Kollegen sich auch drauf einlassen und entsprechend den Unterricht aufstellen.
Diese Idee hatten wir auch, dass vielleicht auch die Digitalisierung helfen kann in Bezug auf die Chancengleichheit, die es ja de facto so noch nicht gibt, leider. Und da könnte es natürlich sein, dass durch die zunehmende Digitalisierung eben auch durch Anpassung, durch persönliche Anpassung an die Schülerinnen und Schüler, da viel erreicht werden kann. Davon sind wir aber noch entfernt, oder?
Ja, im Einzelfall gelingt das sicher, aber im Großen und Ganzen sind wir davon schon noch entfernt, wobei diese Chance der Digitalisierung, glaube ich, auch tatsächlich von vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen wird. Also das ist auch, glaube ich, die Hauptchance, die viele nennen, wenn man sie fragt von den Lehrern, dass sie ganz individuelle Aufgaben geben können, ohne 50 Sachen zu kopieren, sage ich jetzt mal. Es ist ja zum Beispiel schon alleine ganz einfach, wenn ich jemanden in der Klasse habe, der kein Deutsch spricht oder nur sehr schlecht Deutsch spricht, dass ich mein Arbeitsblatt einmal in den Übersetzer schmeiße und dann übersetzt ausgebe, ohne dass ich es nochmal extra drucken muss oder ähnlich. Das kann ich auch spontan im Unterricht machen. Verschiedene Übersetzer anwenden oder ähnliches. Also das funktioniert sogar eigentlich ganz gut.
Alles klar, ich würde sagen, wir machen da gerade auch weiter bei den Vorteilen und beim möglichen Nutzen, aber auch bei Nachteilen. Und da gibt es viele Kritikerinnen und Kritiker, die Sorge haben, dass das schlechter wird. Das hatte Max eben auch schon angesprochen, dass eventuell dadurch auch ein Lernrückstand entstehen könnte durch die vermehrte Nutzung der Geräte, also zum Beispiel auch durch Ablenkungen, was ja auch ein großer Faktor ist. Und es ist ganz interessant, im Moment in Schweden, da ist es so, dass viele Schulen, nicht alle, einige, wieder zu Block und Stift zurückkehren. Was ist, wenn die Digitalisierung ein Irrweg ist?
Das ist wie immer schwierig, das alles zu pauschalisieren, ne? Also in gewissen Situationen braucht man vielleicht Block und Stift, aber es kommt auch immer darauf an, was ich gerade mit den Kindern machen will. Also ich bin zum Beispiel gerade Klassenlehrerin einer 6. Klasse mit sehr vielen unterschiedlichen Kindern auf unterschiedlichen Niveaus, auch welche mit persönlichen Schwierigkeiten zu Hause, emotionale Schwierigkeiten, Kinder mit Lernschwächen, also eine sehr differenzierte Klasse. Und dort ist zum Beispiel der Vorteil der Digitalisierung, ich kann einfach darauf achten, dass alle immer ihr iPad dabei haben. Und dann kann ich mit diesem iPad arbeiten. Das ist viel leichter, als jetzt darauf zu achten, der eine muss das Buch dabei haben, der andere das Buch, der eine dieses Heft, der andere jenes Heft. Ich muss die Unterschriften der Eltern kontrollieren, dass die das wirklich gesehen haben. Das heißt, diese Verwaltungsarbeit habe ich an dieser Stelle nicht mehr und kann mich mehr auf die Kinder konzentrieren. Das sehe ich zum Beispiel als einen Riesenvorteil. Und da kann ich ja dann auch Lernfortschritte erzielen, weil ich mehr Zeit für die Kinder habe und keine Zeit auf diese Verwaltungsarbeit verwenden muss. Aber darauf muss man sich eben auch einlassen und sich genau überlegen, an welchen Stellen hilft das. Also ich schreibe in Englisch jeden Freitag einen Vokabeltest digital. Der wird freigeschaltet, ist 5 Minuten frei, dass die da reinschreiben können. Dann korrigiere ich den. Das heißt, ich muss ihn aber weder einsammeln noch zurückgeben noch Unterschriften kontrollieren, weil die Eltern wissen, in dem Ordner sind alle Vokabeltests, die jeden Freitag geschrieben werden. Und ich habe einen Riesenvorteil an dieser Stelle. Also so, es gibt so ganz viele kleine Stellschrauben, wo man sich durch die Digitalisierung Arbeit sparen kann. wenn man erstmal Arbeit reingesteckt hat. Das ist halt das Problem vorne dran. Also ich muss erstmal Arbeit reinstecken und mir Gedanken machen, wie strukturiere ich den Unterricht, an welcher Stelle hilft mir das, was kann ich überhaupt tun? Und wenn ich mir diese Arbeit gemacht habe, habe ich danach aber Freiräume, in denen ich viel mehr auf die Kinder eingehen kann. Also mir hilft das unheimlich. Ich bin jetzt natürlich auch jemand, der sich intensiv damit beschäftigt und der das gerne macht. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied.
Genau, also das heißt, es ist auf jeden Fall notwendig, dass da auch Konzepte dahinter stehen und engagierte Lehrkräfte vor allem auch. Gibt es denn vom Land jetzt erstmal auch pädagogische Konzepte, die denn zur Verfügung gestellt werden? Weil die Geräte an sich macht ja noch keine gute Lehrkraft aus.
Also es gibt nicht direkt Konzepte, die zur Verfügung gestellt werden. Die Schulen mussten ja erstmal, um die Geräte zu kriegen, selbst Medienkonzepte aufstellen. Die haben die einzelnen Schulen aufgestellt, eingereicht und dann hat man erst die Geräte zur Verfügung gestellt gekriegt. Da ging auch alles ein bisschen hoppla hopp, weil in diesen Medienkonzepten ist am Ende nur drauf geguckt worden, tatsächlich, weil es auch zeitlich gar nicht mehr so möglich war, wenn man die Gelder wirklich abrufen wollte, ist am Ende nur noch drauf geguckt worden, welche Geräte will man denn anschaffen und nicht, was ist das Konzept, das dahinter steht. Und durch die Vereinheitlichung haben auch die individuellen Konzepte, die sich dann die einzelnen Schulen überlegt hatten, nicht mehr unbedingt so getragen. Also nur als Beispiel, in unserer Schule hatten wir lange diskutiert und intensiv beraten und gesagt, in der 5. und 6. Klasse machen für uns iPads als persönliche Geräte keinen Sinn. Wir wollen iPad-Koffer, die in der Klasse stehen, die wir in dem Moment benutzen, wo wir das mal schrittweise einführen. Das war unser Medienkonzept. Jetzt ist aber gesagt worden, ab der Grundschule sogar schon gibt es eine Ausstattung mit iPads, die alle Kinder haben. Dann mussten wir unser Konzept natürlich umschmeißen, weil wenn die das iPad haben, dann müssen wir natürlich auch anders planen. Und das liegt wieder an der Einheitlichkeit, die aber auch viel Positives geleistet hat, weil durch diese Einheitlichkeit haben wir die Geräte überhaupt erst gekriegt. Ursprünglich hieß es nämlich, es gibt keine Geräte für Schüler. Also wir hatten dann auch ab der 7. Klasse keine Geräte gekriegt. Das Konzept war nur für die Ausstattung der Schulen gedacht und nicht für irgendwelche persönlichen Ausstattungen. Und das ist dann tatsächlich umgeschwenkt. Es ging auf persönliche Ausstattung der Schüler, was jetzt ein Riesenvorteil ist, was aber natürlich vielleicht den Nachteil hat, dass jetzt die 5. und 6. Klasse das auch haben. Wobei ich gerade sagen muss, in meiner 6. Klasse, weil die so schwierig ist, läuft das gerade super, dass die iPads haben und nicht ihre Hefte, die sie doch nie dabei haben.
Wie Sie bereits angemerkt haben, brauchen Sie einen Medienkompetenzplan. Wie war denn da der Ablauf?
Also wenn man sich als Schule erstmal um diese Gelder beworben hat, musste man ein Medienkonzept aufsetzen. Also man hat beschrieben, welche Vorteile Medien für die Schule haben, welches pädagogische Konzept dahinter steckt, welche Vor- und Nachteile das bringt, in welchen Situationen man die Medien einsetzen will und dann eben auch, welche Medien man dafür braucht. Also keine Ahnung, Beamer, Leinwand, digitale Tafeln, warum ich eine digitale Tafel will und keinen Beamer, Leinwand oder je nachdem und was das für unsere Schule bringt, wenn ich die bestimmten Geräte habe. Dann ist noch eine Liste angehängt worden mit all den Geräten, die ich infolgedessen will. Diese Liste ist zum Landkreis gegangen und der Landkreis hat sich dann mit dem Ministerium auseinandergesetzt. Der hat alle Medienkonzepte der Schulen des Landkreises oder des Stadtverbandes bei euch dann gesammelt und hat dann mit dem Ministerium verhandelt. Insgesamt braucht man dann so und so viel. Und dann sind die Dinge tatsächlich angeschafft worden. Also natürlich gab es an der Stelle dann noch, aber das war ja war abzusehen und das war auch gut so, eine Vereinheitlichung auf Landkreisebene auf jeden Fall, weil die gesagt haben, wenn ihr jetzt zum Beispiel alle die gleiche digitale Tafel wollt, dann kriegen wir natürlich Massenrabatt. Also ganz so simple Überlegungen. Und dann haben wir uns auch dann mal zusammengesetzt mit verschiedenen Schulen und haben gesagt, wollen wir da was Ähnliches? Gibt es Gründe, warum bestimmte Schulen was anderes wollen? Und ist das dann in Ordnung? Und haben dann auch versucht, dort uns zu vereinheitlichen, damit wir einfach auch mehr anschaffen können, damit es entsprechende Rabatte gibt. Und das hat tatsächlich gut funktioniert.
Ein weiteres Problem ist ja auch, dass die Ausstattung zwar vorhanden ist, aber halt nicht unbedingt die Kompetenz der Lehrer, weil es ist ja, das ist vielleicht ein Stereotyp, aber gerade ältere Lehrer sind vielleicht nicht so kompetent, was die neuen Geräte angeht. Deswegen haben wir uns gefragt, so ob es genug Fortbildung gibt und so.
Also das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Grundsätzlich gibt es genug Fortbildung, aber die Lehrer sehen halt oft, dass sie die Kapazitäten nicht haben, um nachmittags noch irgendwo hinzugehen, zusätzlich zum Korrigieren, zu den Elterngesprächen, was sonst noch alles ansteht, um zu diesen Fortbildungen zu gehen. in meiner Erfahrung muss man tatsächlich sagen, ich habe das mit der Digitalisierung ja bei uns an der Schule gemacht und ich hatte dann angefangen, nachdem unser Konzept stand und wir wussten, welche Medien wir verwenden wollen und welche Programme, wir haben um die 120 Kollegen mit den Förderschullehrkräften und was da sonst noch dabei ist. Und ich habe dann in 10er-Gruppen Fortbildungen für die Kollegen angeboten, auch je nachdem, wer schon ein bisschen mehr wissen wollte, wer erst ein bisschen weniger wissen wollte. Und habe das dann vor Ort gemacht und habe dann auch gefragt, was fehlt euch noch? Und da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es auch viele ältere Kollegen gibt, die da total heiß drauf waren, sage ich jetzt mal. Die waren völlig offen und waren so richtig begeistert, da auch mal was auszuprobieren. Und andererseits habe ich dann auch Kolleginnen gehabt, die aus dem Referendariat gekommen sind und die ihre Materialien benutzen wollten und jetzt gar nichts Neues machen wollten an der Stelle, weil sie im Referendariat so viel erarbeitet hatten. Also es hat tatsächlich nicht unbedingt was mit der Altersstruktur zu tun, sondern einfach mit der Offenheit, die man an der Stelle noch hat und auf was man sich da einlässt. Und es war, also wenn man diese ganze Energie reinsteckt, das kann natürlich nicht jede Schule leisten, dass man da in Kleingruppen alle Lehrer nochmal zu Einzelfortbildungen zusammenholt, dann funktioniert das aber. Also ich merke, dass jetzt langsam bei mir die Kapazitäten auch nachlassen und ich mache das nicht mehr so viel, wie ich das jetzt zu Beginn gemacht habe, aber es läuft ja auch großteils. Aber dadurch werden die Beschwerden auch ein bisschen mehr. Ne? Am Anfang waren so gut wie gar keine Beschwerden. Jeder gesagt, oh, das läuft, wir probieren das aus. Und das Wichtige ist natürlich auch, dass man als Lehrer sich auf die Schüler einlässt. Also Schüler wissen ja auch ganz oft, wie was geht. Und es ist ja jetzt an der Stelle kein Problem mal zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Programm starte, könnt ihr mir mal helfen? Und dann funktioniert es auch in der Klasse. Man kann da sich ja auch gemeinsam auf den Weg machen und gemeinsam im Unterricht ausprobieren, wie es funktioniert. Das ist ja hilfreich für beide Seiten. Also es ist ja auch für euch als Schüler dann bestimmt spannend, wie man sowas entdecken kann und ob das überhaupt sinnvoll ist und dann auch im Unterricht darüber zu diskutieren. Bringt uns das jetzt was, an der Stelle digital zu arbeiten? Wollen wir das überhaupt?
Aber nochmal zurück zu den personellen Kapazitäten auch. Das heißt ja eigentlich, die Digitalisierung ist ja natürlich, um Gottes Willen, kein Ersatz für Lehrkräfte oder so. Dass man braucht auf jeden Fall Lehrkräfte und im Gegenteil noch viel mehr sogar, so wie ich sie verstanden habe. Das heißt, man bräuchte hier vor allem auch Zugeständnisse in Bezug auf, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen gibt, um die Digitalisierung auch gut voranzubringen.
Ja, da habe ich nie was dagegen. Also mehr Leute und mehr Zeit, um gute Konzepte auf die Beine zu stellen, kann man immer gebrauchen. Also es ist immer schade, wenn solche Versuchsballons gestartet werden und dann verpuffen, weil einfach keiner die Zeit hat und das Potenzial gar nicht erkennen kann. Also mehr Leute und mehr Zeit hilft bei sowas immer. Und sich gemeinsam auf den Weg zu machen natürlich auch. Also es nutzt auch nichts, wenn nur 3 Leute an der Schule sagen, das ist jetzt total toll und dann super Projekte machen. Und der Rest ist nur genervt davon. Also das hilft auch nicht weiter.
Wie läuft das ab mit der Administration der Geräte? Ist das pro Schule, ist das pro Kommune oder läuft das auf Landesebene ab? Und vor allem gab es jetzt hier im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz in Koblenz einen Fall, wo die Notiz-App auch auf Apple-Geräten, GoodNotes, gelöscht wurde, und zwar beim Abiturjahrgang. Und dieser technische Fehler hat eben dazu geführt, dass die Abiturjahrgänge einfach keine Notizen mehr hatten. Und das ist schlecht. Das
offensichtlich.
Ist offensichtlich schlecht und das ist natürlich auch ein Risiko der Digitalisierung, eventuell, wenn das eben nicht gut abläuft. Wie ist das im Saarland? Gibt es da gute Strukturen der Administration? Könnte das hier auch passieren, sowas?
Also es könnte tatsächlich aktuell noch passieren zum Teil. Das war nämlich auch so ein bisschen ein Problem. Es sind ja auf den Geräten für Schüler aus datenschutzrechtlichen Gründen waren ja keine Cloud-Systeme erlaubt. Das heißt, wenn man keine Cloud-Systeme hat, hat man auch keine Speichermöglichkeiten außerhalb des Gerätes. Und das heißt, wenn das Gerät defekt war, dann waren die Daten im Prinzip weg. Also dieses Problem besteht tatsächlich. Da werden jetzt nach und nach Lösungen gesucht. Im Landkreis St. Wendel ist es zum Beispiel so, dass für alle Schüler jetzt OneDrive, also die Microsoft-Lösung, auf den iPads freigeschaltet ist. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, in der Cloud ihre Dateien abzuspeichern und damit sind die sicher, die können nicht verschwinden. Die können dort alles reinladen und gut ist, dann kann das Gerät im Müll landen und sonst wo. Und sie können es auch von anderen Geräten abrufen. Also so eine Lösung braucht man halt. Die OSS bietet eine Nextcloud-Lösung, die aber auch nur für Lehrer freigeschaltet ist und nicht für Schüler. Das heißt, an der Stelle hat man auch ein Problem. Und das ist tatsächlich ein Problem, mit dem man sich momentan auseinandersetzt. Wie das funktioniert und das muss funktionieren, weil sonst braucht man die digitalen Geräte auch nicht, wenn die Dateien nicht sicher sind. Und dann, wenn das aber funktioniert, dann ist es natürlich sogar sicherer als private Notizen, weil wenn dann, keine Ahnung, Hochwasser ist oder wenn mein Blog im Feuer landet, dann ist es halt weg. Aber wenn mein iPad kaputt ist, habe ich es trotzdem noch, weil dann ist es sonst irgendwo in der Cloud.
Oder der Hund die Hausaufgaben frisst.
Genau, das kann tatsächlich auch nicht mehr passieren.
Genau. Das heißt, es wäre aber denkbar, dass die Online-Schule Saarland auch diese Cloud-Rolle stärker übernimmt für andere.
Theoretisch wäre es denkbar. Praktisch braucht man dafür viel mehr Speicherplatz. Im Prinzip hat man da auch die Speicherkapazität unterschätzt, die man braucht, wenn wirklich alle Schüler ihre Daten dort irgendwo hinterlegen wollen. Also solche Dinge passieren jetzt tatsächlich nicht mehr. Das hat man im Griff. Ein Wartungsfenster dauert noch einen halben Tag aktuell. Aber das hat man deswegen im Griff, weil man eben die Datenmenge reduziert hat. Also das ist eine der Lösungen gewesen, dass jeder Schüler nur noch so und so viel Daten produzieren kann. Und das in der Praxis macht das auch so ein bisschen schwierig aktuell. Deswegen hat der Landkreis St. Wendel, wie gesagt, auch die Lösung mit OneDrive. Und das hat ja nichts mit der OSS zu tun. Das ist eine Microsoft-Lösung. Also ich nehme an, dass andere Landkreise vielleicht auch eine andere Lösung haben an der Stelle, weil die Sachen müssen gespeichert werden.
Ja, konkretes Beispiel aus unserer Schule. Also unsere Schule, das DFG, benutzt auch die Microsoft-Lösung. Also wir haben auch OneDrive mit allem, was dazugehört. Wir können Word, PowerPoint, alles in die Cloud laden und von allen Geräten drauf zugreifen. Es kann sein, dass ich jetzt lüge, aber ich glaube, wir haben 500 Gigabyte pro Schüler. Also schon ausreichend für auf jeden Fall.
Ja, das ist bei OneDrive normal. Ja.
Und wie sieht es da mit dem Datenschutz aus, wenn jetzt zum Beispiel als Lösung amerikanische Cloud-Systeme zur Verfügung gestellt werden?
Das ist total schwierig, weil die europäischen Datenschutzrichtlinien eben nicht immer erfüllt werden. Also zum Teil schon. Es ist insbesondere dann schwierig, wenn die Schüler unter 14 sind, weil dann strengere Richtlinien gelten. Es ist tatsächlich so, dass bestimmte amerikanische Anbieter auch extra Lösungen für Schulen anbieten, wo sie die Datenschutzrichtlinien nochmal angepasst haben. Was sie auch vor verschiedenen Gerichten schon durchgestritten haben. Also wenn es da Einsprüche gab, hat das bisher immer gehalten, also wie sie das eingestellt haben. Aber man weiß eben nicht, wie das weitergeht. Was einfach wichtig ist, es muss jetzt nicht unbedingt eine amerikanische Lösung sein, aber ich persönlich kenne jetzt keine deutsche Lösung, die diese Cloud-Dienste anbietet. Und sowas braucht man eben auf jeden Fall, damit das ganze System funktioniert. Weil wenn man keine Cloud-Lösung hat und nicht dieses Zugreifen zu jeder Zeit an jedem Ort, dann kann ich auch fast genauso gut auf Papier schreiben. Weil das Besondere an der Digitalisierung ist ja, dass ich es jederzeit überall verfügbar habe, dass ich kooperieren kann, dass verschiedene Leute auf die gleiche Datei zugreifen können, solche Dinge. Also das ist ja das, was zentral in der Digitalisierung drinsteht, wenn ich das wirklich als neue Lernform sehe. Und wenn ich einfach nur das, was ich sowieso schon analog gemacht habe, also ich habe ein Arbeitsblatt, das lasse ich ausfüllen, das muss ich dann dem Lehrer per E-Mail schicken, dann korrigiert er das und schickt das per E-Mail zurück, dann kann ich es auch genauso von Hand zu Fuß machen, dann ist es sogar leichter. Also ich brauche da wirklich, ich muss die Grundlagen der Digitalisierung da an der Stelle verinnerlichen und die sind eben Cloud-Lösungen, also alles zur gleichen Zeit erhältlich und mehrere Leute können an einer Datei arbeiten und so. Das ist halt entscheidend für Digitalisierung, darum geht's. Und nicht einfach analoge Prozesse digital abzubilden.
Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Buch als PDF angucken möchte, wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn es auch interaktiv wäre und nicht einfach nur als Buch online hochgeladen wäre. Deswegen gibt es da Beziehungen zwischen den Lehrern und Verlagen?
Also die Verlage haben da großes Interesse dran, in Kontakt mit den Lehrern tatsächlich zu treten. Das heißt, man kann die Verlage auch anrufen, die schicken dann auch Vertreter in die Schule und tauschen sich mit der Schule darüber aus, was gewünscht ist. Ob das dann umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Sache. Aber die sind dann tatsächlich in sehr regem Kontakt, wenn man da Interesse dran hat. Und das liegt auch ganz einfach daran, weil die Verlage natürlich auch die Gefahr erkennen, die gerade auf sie zukommt, wenn alles digitalisiert ist. Es ist ganz leicht, wenn sich Lehrer Lehrerinnen und Lehrer vernetzen und freie Medien erstellen, die man auch über Plattformen austauschen kann, was zum Teil ja auch schon geschieht, die immer aktuell sind, immer angepasst sind, und da kommt das Schulbuch erstmal nicht nach. Das heißt, man muss irgendwas bieten, was diese freien Materialien nicht bieten können. Und deswegen sind die Verlage durchaus daran interessiert, in Kommunikation mit den Lehrerinnen und Lehrern zu treten.
Wir haben jetzt viel über Lehrer und wie das Ganze funktioniert gesprochen. Kommen wir mal zu den Schülern. Die sind ja auch dazu verpflichtet, ein bisschen dort mitzuhelfen, was die Digitalisierung angeht. Konkretes Beispiel aus unserem Unterricht. Die Lehrerin erzählt was, dann wird hinten auf den Schulcomputern YouTube geguckt, weil mal gerade das WLAN funktioniert. Was muss da vielleicht auch an der Mentalität der Schüler ändern, damit die auch bei der Digitalisierung weiterhelfen?
Also es ist ja tatsächlich so, dass man die, ich weiß nicht, wie es bei den Laptops im Stadtverband Saarbrücken ist, aber bei den iPads ist es tatsächlich auch so, dass man vom Lehrerinnen-iPad aus Apps sperren kann. Das heißt, ich könnte auch einfach das Internet sperren für den Unterricht und zum Beispiel nur, keine Ahnung, die Notizen-App freilassen, weil ich nur die jetzt gerade brauche. Und dann verschwinden auch vom iPad alle anderen Apps und ich habe nur noch diese eine App drauf, oder die Schüler haben nur noch diese eine App drauf und können sich dann nicht ablenken lassen. Ist natürlich eine Methode. Ich muss aber sagen, das ist eine Methode, die ich gar nicht so gut finde. Die gibt dem Lehrer natürlich Sicherheit. Aber es geht ja auch darum, wie du schon richtig gesagt hast, dass die Schülerinnen und Schüler eben auch lernen müssen, wie gehe ich mit diesen digitalen Medien um. Und auch später im Berufsleben müssen sie mit digitalen Medien arbeiten. Und auch dort ist die ganze Ablenkung da. Und dann kann ich nicht einfach die Ablenkung ausschalten und sagen, jetzt kannst du damit arbeiten. Sondern es geht darum, wie arbeite ich trotz Ablenkung und wie kann ich mich fokussieren und wie komme ich da richtig weiter. Also ich versuche das momentan so, dass ich die iPads bewusst nicht sperre, sondern sie immer in dem Moment sperre. Also ich kann auch einsehen, was die anderen machen. Ich sehe die Bildschirme der Kinder, wenn ich das will. In dem Moment, wenn mehr als 5 Minuten der Stunde auf unterrichtsfremde Sachen verwendet werden, sperre ich sie nach der Stunde. Und zwar dann nachts bis 12 Uhr. Das heißt, man kann dann auf dem iPad zu Hause nichts mehr machen, außer das Schulbuch sich angucken und ein paar Notizen machen oder so. Und das ist momentan meine Methode bei den Kleinen. Ich finde, die funktioniert ganz gut, weil man eben lernen muss, ich habe andere Sachen drauf, das ist in Ordnung, die kann ich auch in der Pause oder so benutzen, aber ich muss mich auch fokussieren, wenn ich verschiedene Dinge habe, weil so ist einfach auch später die Arbeitswelt. Also da sagt auch keiner, da fang jetzt an mit Stift und Papier zu arbeiten, der Computer lenkt dich zu viel ab. Also das geht gar nicht.
Ja, Digitalisierung bringt Schülerinnen und Schülern da auch ganz andere Kompetenzen bei, wie Sie gerade gesagt haben, in der Tat. Zum Grundkonzept Digitalisierung. Ist Digitalisierung Ihrer Meinung nach immer gerecht? Also ganz einfaches Beispiel. Manche Schüler, konkretes Beispiel Corona-Zeit, hatten zu Hause Internetzugang, hatten zu Hause einen Computer, was ja auch schon mal die Voraussetzung ist, damit der Online-Unterricht überhaupt reibungslos funktionieren kann. Und das war nicht bei jedem der Fall. Deshalb gab es ja auch während Corona, gab es ja auch verschiedenste Studien, die dann gezeigt haben, unter anderem aufgrund der sozialen Herkunft, ganz gravierende Unterschiede zwischen manchen Schülern entstanden sind. Und ist Ihrer Meinung nach jetzt diese Digitalisierung eher eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, dass jeder jetzt vom Regionalverband ein Gerät bekommt? Oder kann es sogar sein, dass diese Unterschiede noch gravierender werden?
Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass es so, wenn die Digitalisierung so einheitlich durchgeführt wird, wie das gerade im Saarland der Fall ist, dass es dann eine Chance ist. Weil jeder hat das gleiche Gerät, jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Deswegen finde ich auch diese Diskussion momentan ein bisschen müßig. Also man hat ja immer die Kinder, die sagen, aber sie wollen lieber ihr eigenes Gerät nutzen und nicht das Gerät, das zur Verfügung gestellt wird. Das erschwert einerseits für die Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht, weil sie genau wissen, wie das Gerät, das sie zur Verfügung gestellt, das die Kinder zur Verfügung gestellt kriegen, eingestellt ist. Das heißt, man kann einheitlich arbeiten. Und eben auch die Gleichheit ist damit gewährleistet. Sie haben genau dieses Gerät und können mit diesem Gerät auch ihre Leistungsnachweise erbringen zum Beispiel. Und keiner hat einen Vorteil, weil er einen besseren Computer hat als der andere. Also das hilft an der Stelle schon, so wie es jetzt aufgebaut ist. In Corona hast du recht, da hatten eben nicht alle die gleichen Voraussetzungen und da ist das auch schwierig gewesen. Wobei man sich da auch bemüht hat. Also ich weiß, dass Geräte angeschafft wurden von einzelnen Schulen und dann konnten die Kinder sich melden, wenn sie kein Gerät zu Hause hatten. Also wir hatten dann das wirklich bei allen Schülern abgefragt. So und so viele Geräte befinden sich bei uns im Haushalt, also Laptops oder iPads oder Tablets. mit denen man arbeiten könnte. Und so viele Leute befinden sich auch im Haushalt. Also es ist natürlich auch wichtig zu wissen, wenn die 5 Kinder haben, aber nur einen Computer, dann nutzt das der eine Computer auch nicht viel. Das heißt, wir hatten das systematisch abgefragt. Es gibt so viele Geräte im Haushalt, es gibt so viele Personen im Haushalt, die das nutzen müssen. Und dann konnten die Kinder Anträge auf Geräte stellen. Wir haben zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon iPads ausgegeben, dass alle Kinder, das haben wir sogar geschafft. Das war natürlich ein riesen Kraftakt und es ging auch nicht von einem Tag auf den anderen. Also es war dann schon, 2-3 Monate kann es doch gewesen sein, bis alle wirklich letztendlich die Geräte hatten, die sie brauchten. Und man konnte zusätzlich beim Landkreis noch beantragen, aber ich weiß nicht, wie viele Kinder das gemacht haben, dass man, falls man zu Hause kein Internet hat, keinen LAN-Anschluss, konnte man Telefonkarten beantragen, die dann tatsächlich zu Hause genutzt werden konnten, sodass man dann übers Telefonnetz sein Internet beziehen konnte. Also möglich war das, es war halt ein Riesenaufwand und es ist ja auch oft so, dass gerade in sozial schwächeren Familien dann dieser Aufwand eben nicht mehr betrieben wird und dann sind sie trotzdem benachteiligt. Aber die Möglichkeiten waren tatsächlich da, da war es ein Riesenkraftakt unternommen worden. Ich glaube, das war nicht nur bei uns so, ich kann das jetzt halt nur von unserer Schule berichten, aber ich kann mir vorstellen, dass das an sehr vielen Schulen so gelaufen ist.
Wagen wir jetzt mal noch einen Ausblick. Also zurzeit, also eigentlich schon seit ein paar Monaten hört man ja von ChatGPT, von mehreren KI-gestützten Chats, die jetzt einem das Leben erleichtern sollen. Glauben Sie, dass auch das den Weg in die Schulen schaffen wird?
Ja, ich denke, das hat den Weg schon längst in die Schulen geschafft. Also die Schüler wären blöd, wenn sie es nicht nutzen würden. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ja, natürlich. Und das ändert tatsächlich auch die Art, wie man lernt. Ne? Das ist ein Riesenschritt und zwar noch ein größerer Schritt als die Digitalisierung an sich, auf den man sich da jetzt einlassen muss, weil eben was jetzt fehlt in diesem ganzen Chaos, in diesem schnellen Voranschreiten, ist die Reflexion darüber, was diese KI eigentlich bewirkt und was das auch mit unserem Lernen macht oder mit dem Lernen der Schülerinnen und Schüler und was das, wie die eingesetzt werden kann. Also die nicht einzusetzen wäre albern. Also es ist einfach so, die kann super viel und warum soll man sich die Arbeit schwerer machen, als sie ist? Wenn eine Maschine mir die Arbeit abnehmen kann, warum soll ich sie machen? Also, aber ich muss natürlich die Maschine überprüfen und gucken, was bringt mir das jetzt? Also habt ihr die im Unterricht mal benutzt? Würde mich jetzt mal interessieren.
Also tatsächlich kommt auf den Lehrer an. Also gebe ich jetzt mal zu, ich benutze es schon für einige Schularbeiten. Weil es ist halt einfach, es ist ein Ideengeber. Es ist einfach eine großartige Hilfe. Aber wir haben tatsächlich zum Beispiel in Ethik, letztes Schuljahr haben wir das ganze dritte Trimester nur dem Thema zugewendet. Wo kann man künstliche Intelligenz benutzen? Wo wird künstliche Intelligenz gebraucht? Und auch im Schulalltag. Also wir haben verschiedene KIs eben auch für Schularbeiten benutzt. Bewusst mit Erlaubnis des Lehrers, um einfach zu gucken, wie sich das dann entwickelt, welche Note man vielleicht KIs geben würde oder so, aber ja, haben wir tatsächlich mitgearbeitet, aber dann kommt auch wieder der Unterschied, also unsere Klasse hat es gemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Bei uns war es auch so, letztes Jahr schon tatsächlich, dass wir in Philosophie eine ChatGPT gefragt haben, ob es uns eine philosophische Erörterung schreiben kann. Ich glaube, es war, was ist der Unterschied zwischen Tier und Menschen und auf welche Ebene stellt man die? Und da hat man schon gesehen, dass die Maschine schon einiges kann, dass aber natürlich auch noch Luft nach oben ist, definitiv. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall interessant ist und auch wichtig, sich damit zu befassen, weil es ja auch gerade an Schulen wichtig ist, dass eine gewisse Medienkompetenz auch vermittelt wird. Ja. Und dazu gehört nun mal auch ChatGPT.
Ja. Wie ist bei dir?
Also wir waren in derselben Klasse.
Ach so, okay, dann habt ihr das Gleiche gemacht, ja. Es ist aber interessant, dass ihr jetzt beide Ethik und Philosophie anspricht. Das ist nämlich auch so ein Steckenpferd von mir. Gut, dass wir darauf noch zu sprechen kommen. Super. Das ist nämlich auch mein Argument, weil es ist schön und gut, Medienkompetenz wird immer groß geschrieben und dann damit ist gemeint, ich weiß, wie ich meine Programme bediene und wie ich damit umgehe und so. Das ist schön und gut und das ist auch extrem wichtig, aber ich finde gerade dieser ethische, philosophische Faktor ist auch wichtig. Was macht das Ganze überhaupt mit der Welt? Was macht das mit mir, wenn ich künstliche Intelligenz einsetze, aber nicht nur, wenn ich künstliche Intelligenz einsetze, also alles, was auch in Medien an sich passiert. Also wenn ich auf Social Media unterwegs bin und plötzlich keine Likes mehr kriege, was macht das mit mir? Also lauter solche Fragen, die ja jetzt dann auftauchen und die eigentlich noch tiefer gehen als nur, wie bediene ich ein Gerät und welche Vorteile bringt es mir. Also das ist ja nochmal ein ganz großer nächster Schritt. Und ich finde das extrem wichtig, dass deswegen das auch in diesen Fächern gerade tiefer behandelt wird und dass man auch darüber sprechen kann. Also ein Beispiel, in allen Fächern macht man, oder in vielen Fächern macht man wahrscheinlich, es gibt Fake News, wie erkenne ich Fake News? Schön und gut. Aber was in Philosophie oder Ethik kann man dann ja darüber sprechen, was macht das jetzt mit mir oder was macht das mit der Welt, wenn ich alle Nachrichten anzweifeln muss? Das ist ja in dem Gedankengang nochmal einen Schritt weiter als nur, wie erkenne ich es und wie kann ich echte von falschen Nachrichten unterscheiden? Also ich finde gerade, das finde ich total gut, dass ihr das im Unterricht macht, weil ich das extrem wichtig finde, dass an der Stelle nochmal in die Tiefe gegangen wird und die Medien wirklich analysiert werden auf das, was sie machen, weil sie verändern halt auch ganz viel. Und ich glaube, wenn man das analysiert und sich dessen bewusst ist, dann kann man es auch bewusst einsetzen. Und dann ist es auch gut, wenn man es einsetzt.
Gut, also wir konnten ja jetzt schon viele Seiten beleuchten, sehr, sehr viele Seiten beleuchten, also über potenzielle Nachteile, aber vor allem auch über die Vorteile und Chancen, die die Digitalisierung bietet. Und jetzt noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Wie denken Sie, wird die Schule in der Zukunft aussehen mit der Digitalisierung? Nur ganz kurz, sind Sie optimistisch?
Also, wenn die Schule zukunftsfähig sein will, muss sie mit der Digitalisierung weiterarbeiten. Die kann kein Raum sein, in dem etwas, was momentan den Alltag der Menschen zentral prägt, außen vor ist. Also, die muss in der Schule ankommen. Und sie ist auch angekommen. Und ich hoffe einfach, dass das nicht zurückgeschraubt wird, sondern dass es jetzt reflektiert, systematisiert und auf den Punkt gebracht wird einfach. Also was will ich jetzt damit? Wo will ich hin? Und es darf auf keinen Fall zurückgefahren werden, tatsächlich. Also das in Schweden wird ja auch nicht einfach so zurückgefahren, sondern es wird reflektiert zurückgefahren. Man sagt, in der Situation war das nicht gut, da fahren wir jetzt zurück. In anderen Situationen brauchen wir es trotzdem, nur um das nochmal zu sagen.
Ja, wir können, glaube ich, damit festhalten, dass die Digitalisierung insgesamt ein Lernprozess für alle ist, der noch lange nicht beendet ist. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir, was die Zukunft bringt. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute mit uns gesprochen haben.
Bitteschön.
Aber nicht nur Ihre Meinung ist wichtig, sondern auch eure Meinung. Was haltet ihr denn davon? Schreibt uns gerne einen Kommentar, lasst ein Like da und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, lass mal.
Eine Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes.